Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany, zu Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und natürlich zu unseren besonderen Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin der ehemalige LFDI Baden-Württemberg und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der Ping. Und auch jahresendmäßig gestimmt, Nico, ist das richtig?
Es ist so, Herr Stefan, grüße dich. Ja.
Wir freuen uns, glaube ich, beide, dass dieses Jahr dem Ende entgegengeht, auch wenn es sehr viele Stimmen gibt, die behaupten, es gäbe gar kein Jahresende. Das sei nur so eine Erfindung, aber wir fühlen das ganz deutlich, glaube ich, ne? Dass jetzt ein Jahr zu Ende geht. Und deswegen werden wir heute nicht nur, wie so üblich, mal kurz querbeet schauen, was sich in der letzten Woche getan hat, und nicht nur ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs besprechen, sondern auch einen Jahresrückblick wagen, Nico. Kriegen wir das hin?
Genau, das machen wir nach Vorbild der Jahresrückblicke, die man im Fernsehen kennt, wenn man unserer Jahrgang ist.
Ja. Oh, Nico, hättest du nicht sagen sollen, das wird jetzt unmittelbar zu einem extremen Absinken bei der Zuhörerschaft.
Wir müssen jetzt mal eine Lanze für dieses Jahr brechen. So schlecht war es ja nicht, aber dass jetzt Pause ist, da freuen wir uns natürlich beide drauf. Hm?
Da freuen wir uns total. Und wir zwei gehen auch ganz beschwingt
in der Sonne, ja.
Stimmt, ja, wir gehen ganz beschwingt in dieses Jahresende, weil wir letzte Woche am Freitag eine super Veranstaltung hatten, die unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich rede natürlich von unserer Veranstaltung zum 40-jährigen Geburtstag des Volkszählungsurteils vom 15. Dezember 1983. Das hat super geklappt. Wir hatten nur einen Referenten, der leider gesundheitsbedingt nicht kommen konnte. Alle anderen waren da und es war super besucht und eine hochspannende Veranstaltung. Nico, was bleibt dir da besonders im Gedächtnis?
Also vielleicht sollten wir zunächst mal den Zuhörerinnen, die mit dem Volkszählungsurteil nichts anzufangen wissen, sagen, dass sie dann offensichtlich unsere letzte Folge verpasst haben, die wir ja ausschließlich dem Volkszählungsurteil gewidmet hatten. Ja, das Volkszählungsurteil hat ja unter den Datenschützerinnen einen guten Namen. Und das konnte man dann auch in unserer Veranstaltung sehen. Der Saal war voll. Wir waren in den stattlichen Räumlichkeiten der Sächsischen Landesvertretung und haben einen langen Nachmittag bis in den Abend hinein diskutiert. Ganz zauberhaft die Erinnerungen von Gisela Wild, der Anwaltskollegin, die damals sowohl als Beschwerdeführerin als auch als Prozessvertreterin das Verfahren geführt hat und berichtet hat und mit einer Detailgenauigkeit und anekdotenreich. Man muss dazu sagen, dass sie 91 Jahre alt ist. Das war wirklich, so möchte man mit 91 Jahren sein und noch praktizieren. Dann hatten wir Professor Robbers dort, der quasi der Gegenpart war, weil er war damals zwar noch nicht Richter oder Professor, aber er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht und dies im Dezernat des Präsidenten Bender, dessen Abschlussarbeit das quasi war, denn er ging wenige Tage nach dem Volkszählungsurteil, dann lief seine Amtszeit ab. Ja, und Robbers konnte also auch noch aus seiner Erinnerung einiges berichten.
Ja, ganz spannende Sachen. Er hat, was ich gar nicht so vermutet habe, durchaus aus dem Nähkästchen geplaudert, also auch über die Verfahrensgänge, warum das so schnell ging manches, warum auch ein gewisser Druck da war, zeitlicher Druck da war. Eine sehr spannende Position, die auch jetzt in der Berichterstattung über die Veranstaltung aufgegriffen wurde. Bei Heise gibt es einen entsprechenden Artikel darüber, dass er darauf hingewiesen hat, dass das gar nicht so ganz klar war, ob man da ein Grundrecht aus der Taufe gehoben hat, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder eher nur ein einfaches Recht auf informationelle Selbstbestimmung unter dem Dach des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Darauf hat auch noch mal Professor Dieter Grimm hingewiesen, den wir auch auf der Bühne hatten, war ganz eindrückliche Runde, der historische Blick, wie kam es zu der Volkszählungsentscheidung. Peter Schaar war übrigens auch noch mit von der Partie. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Auch die nächsten Runden, die Folgen der Entscheidung, wurden dann sehr kontrovers besprochen von der auf der einen Seite von Hans-Peter Bull, dem ersten Bundesdatenschutzbeauftragten, der durchaus eine kritische Position gegenüber diesem Grundrecht hat. Und auf der anderen Seite eine wie immer engagiert und wortgewaltig kämpfende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ehemalige mehrfache Bundesjustizministerin, die eine ganz starke Lanze für das Grundrecht gebrochen hat, gerade auch im Sicherheitsbereich. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben eine weitere Runde gemacht, wo wir aktuell geschaut haben mit Anwältinnen und Anwälten, was bedeutet eigentlich im Moment auch in der Beratungspraxis, der anwaltlichen Praxis, dieses Datenschutzrecht, hat diese Volkszählungsentscheidung eigentlich noch eine Bedeutung? Und abgerundet haben wir es mit sehr spannenden, auch kontroversen Statements des aktiven Bundesverfassungsrichters Professor Heinrich Amadeus Wolf und auf der anderen Seite Professor Antje von Ungern-Sternberg von der Uni Trier, die sich eben auch mal noch mal verstärkt und durchaus auch differenziert Gedanken darüber gemacht haben, was für eine Rolle spielt eigentlich die informationelle Selbstbestimmung. Und mein kleines Resümee sozusagen, ganz spannend die Feststellung, Karlsruhe wird so eine Entscheidung, jedenfalls im Bereich der informationellen Selbstbestimmung, nicht nochmal so ohne weiteres treffen können, weil der Europäische Gerichtshof einfach Platzhirsch ist inzwischen. Der macht die Ansagen und Karlsruhe hat nicht mehr viel Beinfreiheit in diesem Bereich.
Jetzt haben wir diese Veranstaltung so schmackhaft gemacht, sodass ich die Frage von Hörerinnen und Hörern erwarte, ob es sie auch als Konserve gibt. Das können wir leider nicht bieten. Es war ein Old School One-Off Event, ohne dass das jetzt auf YouTube und oder Konsorten noch einmal
ein einmaliges Erlebnis
nachschaubar ist. Ein einmaliges Erlebnis. Genau, das haben wir nicht festgehalten. Europäischer Gerichtshof ist das Stichwort für unser nächstes Thema, nämlich jetzt springen wir ganz elegant von dem Jahr 1983 und dem letzten Freitag dann in die erste Woche dieses Monats. Und am 7.12. kamen zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die Schufa betreffen, die beide mit Spannung erwartet worden waren. Und über eine von diesen beiden Entscheidungen wollen wir jetzt sprechen, nämlich ja ein Vorlagebeschluss mal wieder des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, das, glaube ich, Weltmeister des Vorlagenschreibens ist. Sie werden aber auch immer gerne genommen vom EuGH. Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen. Und da ging es um die Frage, wie das Scoring, also die Errechnung der für die Kreditwürdigkeit relevanten Scorewerte durch die Schufa, quasi das Kerngeschäft der Schufa, wie das denn eigentlich datenschutzrechtlich zu bewerten ist.
Absolut. Was ich besonders spannend fand, war die sozusagen verfahrensmäßige Einkleidung dieser Entscheidung. Da ging nämlich voraus ein Antrag auf Auskunft und Löschung gegenüber der Schufa. Das heißt, ein Bürger hat sich da insbesondere auch dafür interessiert, wie macht ihr das eigentlich mit der Scorewertberechnung? Sagt mir das mal genau. Und die Schufa hatte sich etwas zugeknöpft, gezeigt und hat zwar über die Höhe des Scorewerts berichtet und so relativ abstrakt, wie sie das berechnet hätte, aber dann hat sie sich im Übrigen auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis berufen und gesagt, nö, was Näheres geben wir dazu nicht raus. Das konnte sie auch nach deutschem Rechtsverständnis tun. Dazu gibt es ja auch bundesgerichtliche Entscheidungen, dass die Schufa oder andere der Scorer tatsächlich sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen können. Der Bürger war unzufrieden mit der Auskunft der Schufa und wendete sich hilfesuchend an die hessische Aufsichtsbehörde, den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, und hat gesagt, ja, dann setzt du mal meine betroffenen Rechte auf Auskunft, Artikel 15 und Löschung, Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung durch. Und siehe da, der hessische Landesbeauftragte sagte, nö, die Schufa hat dir alles gegeben, was du zu kriegen hast. Und hat auch einen entsprechenden Bescheid verfasst, im Juni 2020 war der. Und der hessische Landesbeauftragte lehnte ein weiteres Tätigwerden mit der Begründung ab, dass ja gar nicht erwiesen sei, dass die Schufa die gesetzlichen Anforderungen nicht erfülle. Und hat dabei auf § 31 des Bundesdatenschutzgesetzes verwiesen, der sozusagen als nationale Ausgestaltung die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit der Prüfung der Kreditwürdigkeit, nochmal näher ausgestaltet. Das Verwaltungsgericht hat sich das angeschaut, Verwaltungsgericht Wiesbaden, und hat gesagt, na, das kommt uns spanisch vor, und hat dementsprechend wieder eine Vorlageverfahren gestartet und insbesondere die spannende Frage gestellt, ist das Scoring, das die Schufa da betreibt, ist das eine automatisierte Einzelentscheidung nach Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung. Und siehe da, Nico, der Europäische Gerichtshof sagt genau das. Der sagt, ja, das ist so. Das, was die Schufa dort macht, ist eine Einzelentscheidung, eine automatisierte Einzelentscheidung im Sinne dieses Artikels. Und das hat jetzt, damit war nicht unbedingt zu rechnen, würde ich sagen. Warst du überrascht von der Entscheidung, Nico?
Also mittlerweile ist man ja nur noch selten überrascht von dem, was der EuGH entscheidet. Also wenn man sich über Dinge streiten kann und das war ja auch ein durchaus streitiger Punkt. Ich glaube, die meisten von uns standen eher auf der Seite der Hessischen Landesdatenschutzbehörde und haben es genauso gesehen. Aber wenn es eine quasi strenge Auslegung dieses GVO gab und dann eine, ich sage mal, andere Auslegung, dass sich dann im Zweifel die strenge Auslegung beim EuGH durchsetzt, das kann ja eigentlich nicht so wirklich überraschen. Deswegen, war ich jetzt nur so mäßig überrascht über diese Entscheidung.
Ja. Es gibt zwei, drei Punkte, die man durchaus hätte anders entscheiden können, aber der Europäische Gerichtshof bleibt bei seiner sehr datenschutzfreundlichen Linie. Eine Möglichkeit, anders zu entscheiden, wäre zum Beispiel gewesen, sich den Ablauf eines solchen Scorings anzuschauen und zu sehen, dass die Schufa zwar eine Prognose abgibt über das zukünftige Verhalten eines Bürgers, einer Bürgerin, indem sie ihn einer Personengruppe zuordnet mit vergleichbaren Merkmalen und dann sagt, also in dieser Gruppe werden zu so und so viel mit folgender Wahrscheinlichkeit Schulden auch beglichen. Aber man hätte natürlich dazu sagen können, ist das jetzt sozusagen schon die endgültige Entscheidung, von der Artikel 22 spricht? Das ist ja eine rechtserhebliche Entscheidung sein. Oder ist das nicht eher so eine Vorbereitungshandlung? Kommt die Entscheidung nicht erst später beim Auftraggeber der Schufa und beim Vertragspartner des betroffenen Bürgers zustande? Wenn der nämlich sagt, ich schließe den Vertrag mit dir oder nur unter bestimmten Bedingungen mit dir, ist das nicht die maßgebliche Entscheidung, von der 22 spricht? Und da sagt der EuGH, nö. Diese Entscheidung im Sinne von Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung, das können auch mehrere Handlungen sein. Der Begriff ist weit genug, wie er so freundlich sagt, um das Ergebnis der Berechnung der Fähigkeit einer Person zur Erfüllung künftiger Zahlungsverpflichtungen in Form eines Wahrscheinlichkeitswerts mit einzuschließen. Und damit sagt der EuGH schon, das Bilden des Scorewerts ist Profiling im Sinne von Artikel 4, Nummer 4 Datenschutzgrundverordnung. Also, damit bist du drin. Das Gegenargument, dass doch eigentlich erst später entschieden wird und maßgeblich rechtsverbindlich entschieden wird, ob und wie der Vertrag zustande kommt, das hat der EuGH vom Tisch gewischt. Ich fand durchaus überzeugend, dem er sagt, wenn man das so sieht, dann bildet sich eine Rechtsschutzlücke. Ja, wenn man das als vorbereitende Handlung ansieht, dann sind ja der Umgehung des 22 Datenschutzgrundverordnung Tür und Tor geöffnet. Das ist dann hat die Norm kaum noch einen Anwendungsbereich oder kann sehr leicht ausgebremst werden. Das stimmt, glaube ich. Aber wenn man so argumentiert, dann kommt man eben zu solchen weitreichenden Entscheidungen, wie es der EuGH jetzt gemacht hat. Ist das noch vertretbar, würde ich sagen, was der EuGH macht? Oder meint das dazu gut mit den Betroffenen?
Methodisch ist es natürlich fragwürdig, mit einer Rechtsschutzlücke zu argumentieren, die man aber eigentlich nur an dem konkreten Fall festmachen kann. Also, dass ein konkreter Fall nicht unter eine Norm fällt, heißt noch lange nicht, dass da eine Rechtsschutzlücke besteht, sondern das müsste ja schon ein bisschen, das müsste jetzt schon jenseits des konkreten Einzelfalles feststellbar sein. Dazu sagt der EuGH nichts. Dass das der Normalfall ist, dass das Profiling vorgelagert ist bei A, und bei B dann die Entscheidung getroffen wird. Das ist also so ein typisches arbeitsteiliges, das wäre eine Rechtsschutzlücke, wenn man sagen könnte, es sei ein typisches arbeitsteiliges Zusammenwirken. Der eine macht das Profiling und der andere trifft dann auf der Grundlage dessen, was da an Wert herauskommt, die Entscheidung. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt jenseits der Auskunftsteilen dort so ohne weiteres Beispiele für findet. Man hat sich beim Artikel 22 immer so ein bisschen darüber unterhalten, wie denn das zu verstehen ist, dass es hinten heißt, dass es um eine Entscheidung gehen muss, die gegenüber der betroffenen Person rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise beeinträchtigt. Was denn eigentlich dieses in ähnlicher Weise beeinträchtigt heißt, ja, rechtliche Wirkung entfaltet, also Vertragsschluss ja oder nein, das ist für uns Juristen leicht greifbar. In ähnlicher Weise beeinträchtigt ist ganz, ganz schwer nur greifbar. Ja, und daran hätte man es meines Erachtens schon etwas eher festmachen können, als jetzt zu sagen, das sei hier, also da sei jetzt eine Rechtsschutzlücke und die müsse jetzt irgendwie gefüllt werden.
So wie der Europäische Gerichtshof das macht, hat das drei ganz gravierende Konsequenzen für alle, die im Bereich der Bonitätsprüfung unterwegs sind. Das heißt nämlich erstens, wenn schon diese Scorewertbildung eine Entscheidung im Sinne von 22 DSGVO ist, dann ist sie grundsätzlich zunächst mal verboten, worauf auch der Europäische Gerichtshof ausdrücklich hinweist. Es sei denn, man findet im Artikel 22 Ausnahmen, die diese Scorewertbildung ausnahmsweise für datenschutzkonform erklären. Das heißt, da wird eine richtige Hürde aufgebaut und da steht schon das Geschäftsmodell auf dem Prüfstand. Man wird solche Ausnahmen finden können. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja anders manchmal, als ihr Ruf wahrgenommen wird, durchaus auch positiv gestimmt, was Datenverarbeitung an sich angeht. Aber man muss sie eben finden, die Ausnahmen. Man muss argumentieren und man muss belegen können, dass man rechtmäßig argumentiert. Das ist Punkt Nummer eins. Also zunächst mal Scorewertbildung steht in besonderer Weise unter dem Vorbehalt, dass man dafür eine passende Ausnahmevorschrift im 22 findet. Der zweite Gesichtspunkt wird auch spannend sein, nämlich wenn das die Scorewertbildung schon tatsächlich eine Entscheidung im Sinne von 22 ist, dann gelten natürlich die betroffenen Rechte, insbesondere Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe H, nämlich das Auskunftsrecht, das eben sozusagen nochmal spezifischer formuliert ist als das allgemeine Auskunftsrecht. Und zwar kann jeder Betroffene, also jeder, der bei der Schufa sozusagen sein Konto hat und über den dort Informationen gesammelt und ausgewertet werden, der hat den Anspruch auf aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. Das heißt, da würde ich schon meinen, dass dort zukünftig mehr an Informationen rausgerückt werden muss, als jedenfalls nach deutscher Rechtslage bisher zugestanden wurden. Da hatte ja selbst bundesgerichtlich abgesegnet, die Schufa sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen können. Da bin ich sehr gespannt, wie die Gerichte dann diese involvierte Logik verstehen. Und dritter Gesichtspunkt, der Europäische Gerichtshof kritisiert, wie ich finde, in außergewöhnlicher Weise und großer Deutlichkeit die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in § 31 BDSG, einer nationalen Sondernorm zum Thema Bonität, und sagt selbst, Randziffer 71 seiner Entscheidung, aus seiner Sicht würden durchgreifende Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit von 31 BDSG mit der Datenschutzgrundverordnung bestehen. Und das ist vor allen Dingen deswegen ungewöhnlich, weil das den EuGH zunächst mal gar nichts angeht. Er weist zwar sofort darauf hin, das müsste das nationale Gericht beurteilen, aber so eine Aussage ist doch schon kräftig. Hat der EuGH da mal wieder die Spielregeln verletzt, Nico, oder darf er das?
Das steht ihm natürlich frei. Ich habe mich gefragt, ich bin mir nicht so sicher, ob die Auskunftsfrage für die Auskunftsfrage wirklich diese EuGH-Entscheidung so relevant ist, weil das Verwaltungsgericht hat ja gar nicht den EuGH danach gefragt, also hätte es ja auch, wäre es ja theoretisch auch möglich gewesen. Und überhaupt, ich habe jetzt das Verwaltungsgerichtsurteil, also den Vorlagebeschluss nicht nochmal gelesen, aber aus der Entscheidung, aus der EuGH-Entscheidung selbst wird man auch nicht so ganz richtig schlau, an welcher Stelle es denn jetzt tatsächlich drauf ankommt in dem VG-Verfahren. Da steht dann nur VG-Verfahren ging es um Auskunft und Löschung. Eigentlich kann es für die Auskunft keinen wirklichen Unterschied machen, ob es unter den 22 fällt oder nicht, aber für die Löschung. Weil wenn das ja, wenn das nach 22, die verweisen ja dann zurück, also nicht untechnisch gesprochen, aber sagen, das müsst ihr dann entscheiden, ob es nach 22 dann ja zu prüfen, eine der DSGVO entsprechende, wahrscheinlich ist es nicht 31, sagen sie dann sozusagen zwischen den Zeilen oder auch sehr deutlich zwischen den Zeilen, aber einen doch noch irgendwie entsprechende Norm gibt, die diese automatische Entscheidung hier rechtfertigt, dann ja, und wenn es das nicht ist, dann ist es ja eine Rechts, dann ist ja überhaupt der Scorewert, die Scorewerterrechnung schon rechtswidrig. Und ja, dann gibt es einen Löschungsanspruch. Ja. Und ja, da hört man ja auch schon von der JUFA, dass also in der sofort dann auch publizierten Verlautbarung, die es gegeben hat, dass man schon daran arbeitet, dort an neuen Geschäftsmodellen, also die dann auch mit dem Problem umgehen, dass möglicherweise das VG jetzt in diesem Fall dann nachher sagt, da muss die hessische Datenschutzbehörde auf Löschung drängen, weil es an den Voraussetzungen, an den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen des Artikel 22 DSGVO fehlt. Also das hat schon gewaltige Sprengkraft für Schufa und Konsorten. Ich sag nur Heaven for Lawyers, weil wir davon ausgehen dürfen, dass nicht nur bei der Schufa da schon an alternativen Geschäftsmodellen gearbeitet wird, wie man sich dieses Problem, was man jetzt hat, dass man also als die Stelle gilt, die die Anforderungen des Artikel 22 erfüllen muss, wie man sich das vom Halse schaffen kann.
Sehr spannend. Was mich wieder einmal mehr beeindruckt hat, ist einfach zu sehen, wie lange wir in Deutschland an dem Thema rumgekaut haben. Ich fand die Entscheidung, dass die Schufa sich in dem Bereich sehr umfangreich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen kann, immer unbefriedigend. Würde sagen, dass es gibt ja ein hohes wirtschaftliches Interesse an diesem Geschäftsmodell an sich. Ja, dass natürlich jeder Händler, jeder Verkäufer, jeder, der auch in Vorleistung tritt in bestimmten Bereichen, ein hohes Interesse daran hat, rauszubekommen, welche Chancen er hat, seine Forderungen eintreiben zu können oder beglichen zu bekommen. Und da hatten die deutschen Gerichte doch, waren doch sehr wirtschaftsfreundlich und haben gesagt, nö, lieber Bürger, du bist zwar doch schon heftig betroffen von diesen Score-Werten, weil die deine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit ganz maßgeblich bestimmen, aber so richtig rausbekommen, wie sich die zusammensetzen und wie die errechnet sind, das kriegst du nicht. Das ist ein Geheimnis. Das fand ich immer sehr unbefriedigend. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie diese ganz gegenläufige Linie des Europäischen Gerichtshofs, den 22 weit zu verstehen, im Prinzip vorzuverlagern in Vorbereitungshandlung und dann gleichzeitig eben zu sagen, so, dann wollen wir mal sehen, wie er die Anforderungen des 22 erfüllt. Da bin ich sehr gespannt, wie das in der Praxis umgesetzt wird und wie man damit umgeht. Nämlich die grundsätzliche Interessenlage hat sich ja nicht verändert. Ja? Die Bürgerinnen und Bürger wollen natürlich in vielen Bereichen auf Kredit zahlen, auf Kredit kaufen. Die Unternehmen haben auch ein Interesse dran, da möglichst viel umsatzorientiert zuzulassen. Auf der anderen Seite wollen sie eben das Risiko des Ausfalls nicht vollständig tragen. Da wird ein neues Gleichgewicht gefunden werden müssen. Und offensichtlich spielt nicht nur der Europäische Gerichtshof, sondern eben auch der 22 der Datenschutzgrundverordnung da zukünftig eine ganz essentielle Rolle.
Bleibt abzuwarten, was ja natürlich schon wieder, also Thomas Fuchs aus Hamburg, der ja auch bei unserer Veranstaltung war letzte Woche, der Hamburger Datenschutzbeauftragte, der kam ja sofort mit einer Pressemitteilung, wo er darauf hinwies, dass doch diese Entscheidung erhebliche Tragweite für KI habe, dass doch sich ähnliche Fragen auch bei einer Vielzahl von KI-Anwendungen stellen. Ja, das will ich hier nicht anfangen zu konstruieren und zu fantasieren, aber da wir ja auch bei den
KI... Der einfachste Punkt, lieber Nico, ist, würde ich sagen, im Beschäftigtendatenschutz. Ja, ich habe jetzt immer wieder gesehen, dass im Rahmen von Bewerbungsverfahren man tatsächlich entweder offen oder jedenfalls intern auf KI setzt, ja, indem nicht mehr präsent vorgestellt wird, sondern die möglichen Bewerber ein Video reinschicken und diese Videos dann erstmals KI-gestützt ausgewertet werden, Vorentscheidungen getroffen werden, ausgesiebt wird. Und wenn man wie der Europäische Gerichtshof den 22 so weit nach vorne verlagert, dann ist das schon auch ein Bereich, wo automatisierte Entscheidung stattfindet. Da würde ich schon sagen, da wird man sich jedenfalls mit der Schufa-Entscheidung auseinandersetzen müssen, wo denn dann die Unterschiede sind. Also im Bereich Beschäftigtendatenschutz würde ich sagen, ja, da könnte es die nächsten Konfliktfälle geben.
Ja, aber das hätten wir ja auch vorher nicht bezweifelt, dass da der 22 gilt, weil wir ja dort auch, das ist ja, also der Arbeitgeber ist ja der Entscheider dann auch, nicht? Und es kann ja eigentlich nur da einen Unterschied machen, wo wir dann ähnlich gestufte Prozesse haben mit mehreren Beteiligten. Ja? Also beim Recruiting hätten wir in der Beratung ja immer gesagt, achtet darauf, das ist 22, da und wie macht man es in der Beratung, muss man auch mal an der Stelle klar sagen, dann dokumentiert mal irgendwo, dass da nochmal eine Person darüber geschaut hat. Weil mehr verlangt der 22 ja auch wieder dann nicht. Ja, das ist ja auch nicht so, dass der 22 jetzt eine unüberwindbare Hürde ist, weil sobald wir den Menschen dort mit im Loop haben und man sagen kann, die Entscheidung wird nicht alleine vom Algorithmus getroffen, dann ist man ja auch schon wieder aus dem 22 heraus.
Ja, jedenfalls solange die Entscheidung des Menschen nicht sozusagen maßgeblich vorwegbestimmt ist durch die automatisierte Vorentscheidung. Also dann stellt sich wieder die Frage, schaut da wirklich jemand drüber und entscheidet im Zweifelsfall auch anders? Oder, dann haben wir wieder die Parallele zum Scoring, wird nicht mehr oder weniger der Scorewert nachher ausschlaggebend sein für die Entscheidung auf der zweiten Stufe? Das kann man im Bewerbungsverfahren gut konstruieren und kann man klar machen, nee, das sind alles tatsächlich nur Vorentscheidungen, die alle nochmal überstimmbar sind und auch in der Praxis nochmal angefasst werden. Aber ich glaube, auch da wird man dann nochmal genauer hinschauen müssen und werden die Arbeitgeber zukünftig sich auch Mühe geben müssen, genau dieses Verfahren so zu dokumentieren, dass man sagen kann, da ist eine Zäsur und da ist nochmal tatsächlich eine von einem Menschen getragene, abschließende und gewichtige Entscheidung, die nachfolgt.
Also 22, und ja übrigens auch schon die Vorgängernorm, die ist ja urmelalt, das Verbot der automatisierten Entscheidungen. Das haben wir also seit den 90er Jahren, haben wir diese Vorschrift in mehr oder weniger unveränderter Form bereits. Die ist natürlich, insofern ist das auch keine Überraschung, dass dann das Thema KI kommt, ist natürlich die Schnittstelle zur KI, weil das ist der Algorithmus, der dort dann die Weichen stellt und genau das ist geregelt im 22 und genau das die Thematik haben wir ja einschließlich auch der ganzen Thematik der Transparenz der Algorithmen im Verhältnis zu Betriebsgeheimnissen, das ist ja ein ganz, ganz weites Feld, was wir da haben, dass die Datenschützer dann gleich kommen und sagen, oh, das hat aber erhebliche Auswirkungen dann auch für KI. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass, wie wir ja hören, jetzt eine Einigung erzielt worden ist zum AI Act und wir uns auf eine rege Diskussion freuen dürfen, wer denn jetzt eigentlich die Behörden sind, die für den Vollzug des AI-Acts zuständig sein werden. Deswegen ist sicherlich, wenn da Thomas Fuchs gleich darauf den Finger da drauf legt, dass auch ein Stück Bewerbung, dass man doch sich als Datenschützer das Thema KI nicht wegnehmen lassen möchte. Da haben wir, und da greife ich jetzt schon ein Stück unseres Jahresrückblicks voraus, weil es jetzt heute, wir nehmen heute am 21. Dezember auf, weil es heute gerade durch die Nachrichten geht, dass endlich das digitale Dienstegesetz Bundeskabinett passiert hat. Da geht es um den Vollzug des Digital Services Acts. Also es wird wirklich crazy, wie viele Behörden wir jetzt bekommen, die da also auf unterschiedliche Vorschriften dann auch vollziehen sollen. Beim Digital Services Act ist es ganz prekär und deswegen hat es auch so lange gedauert und die Bundesländer hatten da einiges, waren da sehr misstrauisch, weil sie nämlich die Befürchtung hatten, dass ihnen dort Teil der Medienkontrolle entzogen wird. Und da ist jetzt ein Kompromiss erzielt worden. Ich habe das in seiner Schönheit noch nicht gesehen. Es bleibt dabei, wie ursprünglich vom Justizministerium vorgeschlagen, dass der Vollzug des Digital Services Acts irgendwie wie bei der Bundesnetzagentur, aber dort in einem eigenständigen Bereich, dessen Name mir gerade entfallen ist, der überhaupt erstmal aufgebaut werden soll, angesiedelt werden soll, kommt gleich die Frage, was wird denn aus den Dutzenden von Mitarbeitern, die man im Bundesjustizamt eingestellt hat, ums NetzDG zu überwachen, die jetzt ja ihre Aufgabe dort verlieren, weil das NetzDG wird es nicht mehr geben. So, also das haben wir, und diese Zuständigkeiten werden dann abgegrenzt von gewissen Zuständigkeiten, die das Bundeskriminalamt erhält aus zum Vollzug des DSA, und dann auch wiederum bestimmten Zuständigkeiten, die bei den Landesmedienanstalten bleiben. Das wird verrückt, das noch alles auseinander zu klamüsern. Zumal wir ja hier nur von den Zuständigkeiten in Deutschland sprechen und diese Rechtsakte ja nun europaweit funktionieren sollen. Also wie da noch Abstimmungen, wie kompliziert da alleine die Prüfung von Zuständigkeiten bei Abstimmungsprozessen in Europa sein werden wird, kann man sich, wenn man mit solchen Sachen schon mal zu tun hat, Das kennst du besser als ich, Stefan. Kann man sich das schon sehr lebhaft ausmalen?
Ja, die Berater freut's. Ja, das wird ein hoch beratungsintensiver Bereich werden. Wir haben es auch da wieder mit der interessanten Konstellation zu tun, dass jedenfalls die Datenschützer in vielen Bereichen die Finger heben. Dort, wo man normalerweise bei normalen Behördenverhalten erwarten würde, dass sich jemand wegduckt und sagt, um Gottes Willen, das nicht auch noch. Nee, die Datenschützer sind so gepolt, dass sie sagen, wollen wir unbedingt haben oder wollen wir unbedingt mitmachen. Das wird tatsächlich anspruchsvoll sein. Und möglicherweise, wir werden es beobachten, auch zu Effizienzverlusten führen. Ja, dass solche gestuften Verfahren mit vielen Akteuren nicht gerade schnell und smooth laufen, das wird so sein. Ja. Und dass die Datenschützer zurückziehen und sagen, okay, wir halten uns mal raus, wenn es nicht absolut sein muss oder wir unmittelbar angesprochen sind, das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Das werden die Datenschützer nicht tun. Insofern habe ich den Kollegen Thomas Fuchs auch verstanden, warum er die Hand gehoben hat. Ja, Nico, dann lass uns doch mal auf das Jahr zurückblicken.
Fangen wir doch mal mit den Gesetzgebungsvorhaben an der Ampel, über die wir verschiedentlich gesprochen haben. Also über das digitale Dienstegesetz haben wir ja beispielsweise auch uns in einer Folge ausgetauscht, aber eben ja auch über andere Reformvorhaben der Ampel. Und da ist mir jetzt, wo ich mal so ein bisschen das mal so Revue passieren hab lassen, ist mir aufgefallen, dass der Reformeifer der Ampel ein bisschen ins, ich will nicht sagen zum Erliegen gekommen ist, aber er hat jedenfalls wenig, also wenn man es mit dem Jahr 2022 vergleicht, ist er deutlich erlahmt. Ja, wir haben jetzt, wenn wir Ende des Jahres Bilanz ziehen, wir haben nach wie vor kein digitales Datengesetz, weil das muss jetzt erst durch den Bundestag und dann durch den Bundesrat, und das ist kein wegen der Frage der Medienzuständigkeiten kein Selbstläufer im Bundesrat. Und die Uhr tickt am 17. Februar oder 18. Februar, das habe ich jetzt nicht auf den Schlag im Kopf, wird der gesamte Digital Services Act wirksam, und da braucht es bis dahin Behörden, die für dessen Vollzug zuständig sind. Und ja, und da ist 6 Wochen, Gesetzgebungsvorhaben ist da gar nichts. Also das ist lange liegen geblieben. Gar nichts mehr gehört habe ich von der BDSG-Novelle, die man hat machen wollen. Da haben wir auch in einer Folge drüber gesprochen. Das Novellchen, ja, wo man irgendwie zur DSK nicht viel mehr eingefallen ist, als ins Gesetz hereinzuschreiben, dass es sie gibt.
So ist es, und dass es sich eine Geschäftsordnung geben darf, die sie sich schon längst gegeben hat. Mhm. Da gibt's, hört man im Hintergrund tatsächlich nach wie vor einen Zwist über die Frage, kann man die DSK aufwerten mit Blick auf Mehrheitsentscheidungen, die nach Verbindlichkeit entfalten sollen, weil da aus dem Bundesinnenministerium, und wie man hört, inzwischen auch von Seiten des Bundeskanzleramts ganz stark darauf gepocht wird, dass ohne Grundgesetzänderung das nicht machbar sei. All dieweil das eine verbotene Mischverwaltung, Bund-Länder-Mischverwaltung sei, was letztlich den gesamten Reformprozess der DSK aufhält und bremst, was dann wiederum interessanterweise den Plänen des BMI in die Hände spielt, die ja ohnehin ganz gerne die DSK ein bisschen kleiner kochen wollten und insbesondere die Aufsicht im privaten Sektor ganz gerne beim Bundesbeauftragten angesiedelt sähen. Also da gibt es Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition. Man hört ein bisschen was vom Beschäftigtendatenschutzgesetz, das ist laut Koalitionsvertrag der Ampel ja geben soll. Es soll ja eine Novellierung kommen und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich inzwischen auch mit dem BMI auf ein gemeinsames Papier geeinigt, das jetzt in die Ressortanhörung gehen soll. Aber die Zielmarke, auch dieses Gesetz in diesem auslaufenden Quartal noch ins Kabinett zu bringen, die ist gerissen. Ja, das hat die Ampel auch nicht geschafft. Und wie weit die Ressortanhörung dann zu einer gemeinsamen Position der Bundesregierung führen wird, das ist auch noch nicht klar. Und im Parlament war es noch gar nicht. Also auch da kommen wir erheblich in Vollzug. Reformstau ist da schon der richtige Begriff für das, was wir da gerade erleben.
Es ist ein bisschen der Schwung herausgegangen, habe ich den Eindruck. Auch aus dem Bundesjustizministerium hört man eigentlich augenblicklich viel zur Migration, aber nur noch nicht mehr ganz so viel zu den vielen Reformvorhaben, die man dort gehabt hat. Heute kommt die Meldung, dass jetzt das Bürokratieabbaugesetz durch den Bundestag geht. Das ist jetzt also auch durchs Kabinett durch. Auch ein lang gehegtes Vorhaben aus dem Bundesjustizministerium. Darüber haben wir uns habe ich mich mit Manuela Rottmann in einer der letzten Folgen unterhalten. Was auch immerhin den Bundestag erreicht hat, ist das Selbstbestimmungsgesetz, zu dem ich auch in verschiedenen Folgen Gesprächspartner hatte. Und völliger Stillstand herrscht beim Cannabis-Gesetz, das offensichtlich kein Lieblingskind des Gesundheitsministers ist, das wird immer deutlicher. Und wo wir vom Gesundheitsminister, der heißt ja Karl Lauterbach, sprechen wir doch dann gleich einmal von jemand anders, der nicht zu den Lieblingen von Karl Lauterbach gehört, nämlich von Ulrich Kelber, weil auch das hatten wir ja mehrfach dieses Jahr. Wir hatten in den Folgen 54 und 55 haben wir uns unterhalten darüber, dass das Jahr 2023 jetzt endet, ohne dass wir wissen, wer also jedenfalls im zweiten Halbjahr nächsten Jahres Bundesdatenschutzbeauftragter ist. Über die parallelen Fälle Thiel, Niedersachsen haben wir auch in einer Folge gesprochen, ebenso über die Bemühungen von Malte Engeler, den offensichtlich ungeliebten Job des Landesdatenschutzbeauftragten von Sachsen-Anhalt sich gerichtlich zu erstreiten. Also wir haben in diesem Jahr in einer Fülle und dann halt auch an einer Stelle, wo ich also nicht für möglich gehalten hätte, nämlich beim Bundesdatenschutzbeauftragten, doch politisches Hickhack um die Ämter gehabt. Dieses politische Hickhack hat eins gemein, es findet alles nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern immer hinter verschlossenen Türen, obwohl Artikel 53 DSGVO Transparenz im Verfahren vorschreibt. Darüber setzt man sich ganz einfach und nonchalant hinweg. Und ich bin immer noch ein bisschen überrascht darüber, dass, also von Kelber mag man ja halten, was man möchte. Und er ist sicherlich eine Persönlichkeit, die sich nicht nur Freunde macht mit seiner durchaus, ich sage mal, flotten und burschikosen Art. Und er hat sich ja auch dann auch sicherlich unbeliebt gemacht, indem er als Blockierer bei der Ehe-Patientenakte galt und auch diese Facebook-Panpage-Bescheid erlassen hat gegen die Bundesregierung. Darüber haben wir uns in der Folge 20 dieses Jahr, also noch relativ weit am Anfang dieses Jahres, auch einmal unterhalten. Die Entscheidung fanden wir eigentlich beide gut. Und wir fanden es auch beide gut, dass er gegen die Bundesregierung gegangen ist, dieser Bescheid, und nicht, wie das mal vor 10 Jahren in Schleswig-Holstein war, gegen irgendein beliebiges Unternehmen, das zufällig auch eine Facebook-Fanpage-Seite hatte, sondern wenn man das schon zum Thema macht, dann doch bitte auch an einer solchen Stelle. Ja, also ein unschönes Kapitel, und wir wissen immer noch nicht, was da jetzt politisch passiert.
Inzwischen, lieber Nico, pfeifen die Spatzen ja von den Dächern, dass Uli Kelber es wohl nicht in eine zweite Amtszeit schafft. Er ist jetzt gerade von der Bundestagspräsidentin aufgefordert worden, das Amt sozusagen weiter zu versehen, bis denn die Entscheidung gefällt ist, was ja auch schon Bände spricht, ja, dass man also sich nicht zutraut, ihn kurzfristig zu wählen. Hinter den Kulissen wird eher darüber verhandelt, wer jetzt eigentlich das Vorschlagsrecht für diesen Posten hat. Und dabei geht tatsächlich was verloren und wird auch zerstört, nämlich nicht nur das Vertrauen in die Beständigkeit und in die fachliche Qualifikation der Behördenleiter, sondern es ist auch immer eine Frage der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden, die da in Rede steht. Wir sehen ganz deutlich das Signal, das gesetzt wird, wenn jemand seinen Job offensiv und auch unter Nutzung seiner amtlichen Befugnisse ausübt, muss er damit rechnen, jedenfalls bei einer Wiederwahl schlecht auszusehen. Und das Ganze kombiniert mit dem ersten Thema, das du angesprochen hast, nämlich die Frage, wie qualifiziert sind eigentlich Bewerber für solche Posten und wie ernst nehmen wir die klaren Fachkundevoraussetzungen, die die Datenschutzgrundverordnung aufstellt. Da sind wir in Deutschland offensichtlich, auch was die gerichtlichen Entscheidungen dazu angeht, nicht gut aufgestellt und das kann sich der Datenschutz nicht leisten. Dazu ist das Thema zu brisant, dazu ist der Posten auch zu einflussreich und dazu sind die Themen, um die es materiell geht, die Abgrenzung von Freiheitssphären, um die es immer geht, von wirtschaftlichen Interessen und von persönlichen Rechten, dafür ist das zu komplex, zu differenziert und einfach in der digitalen Zeit auch zu wichtig, um das irgendeinem politischen Geplänkel zu überlassen.
Die größte Sauerei ist aus meiner Sicht, dass wer immer das ist, ob das der Lauterbach ist oder ob es andere Gesundheitspolitiker in der SPD-Fraktion sind oder Sicherheitspolitiker, die Innenministerin oder wer auch immer, wer da die treibende Kraft ist, die jetzt sagt, wir wollen ihn loswerden. Die größte Sauerei ist, das könnt ihr ja ruhig so finden, aber dass das nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, also wenn es tatsächlich der Gesundheitsminister ist, der sagt, also der hat sich so unmöglich gemacht hier mit seiner Bedenkenhuberei bei der E-Patientenakte, dann sollte er das doch in der Öffentlichkeit sagen. Also das ist ja gar nicht zu verstehen, dass diese Diskussion, die man ja durchaus führen kann, dass sie dann immer noch trotz der Transparenz Anforderungen, die wir in der DSGVO haben, außerhalb der Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und ich bin ganz ehrlich gesagt auch enttäuscht darüber, dass es doch so wenige auch in der Datenschutz-Community gibt, die hier mal wirklich auch den Mund aufmachen. Ja, also es gibt so manchmal, gut, manchmal finde ich es ja ein bisschen anstrengend, wenn man sich Ewigkeiten über, sagen wir mal, kleine Cookies und Themen in der Datenschutz-Community unterhält, wo man zumindest unterschiedlicher Meinung sein kann über die Bedeutung und Relevanz. Also hier haben wir fraglos ein Thema, das also von großer Relevanz ist für den Datenschutz aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und da hört man von nur so wenigen wirklich auch mal lautstark, also das geht doch so nicht und da muss man doch etwas machen.
Letzte Woche, lieber Nico, haben wir es sehr schön laut auch gehört. Peter Schaar, der bei unserer Veranstaltung 40 Jahre Volkszählungsentscheidung war, hat auch nochmal mit aller Klarheit, der ehemalige Bundesbeauftragte Peter Schaar, noch mit aller Klarheit gesagt, dass das eine negative Entwicklung ist und dass man dem Einhalt gebieten muss und auch er hat für mehr Transparenz bei dieser Entscheidungsfindung plädiert. Wir werden sehr gespannt sein müssen, leider, und abwarten müssen, wie die ganze Sache weitergeht. Vielleicht zurück zu den großen Linien bei unserem Jahresrückblick. Auch das, glaube ich, haben wir alle gesehen und gelernt. Am Europäischen Gerichtshof kommt jeder, der sich für Datenschutz interessiert, nicht vorbei. Wir haben ständig in regelmäßigen, immer wiederkehrenden Podcasts uns mit EuGH-Entscheidungen befasst, ob das um die österreichische Post ging, um Protokolldaten, um die elektronische Patientenakte, um Schadensersatzansprüche nach 82 oder Bußgelder nach 83 Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten ja die schöne, interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Deutsche Wohnen in Folgen 46 und 55 besprochen. Man sieht ganz deutlich, der Europäische Gerichtshof ist derjenige, der den Takt vorgibt und der die Linien legt, so wie wir heute auch über die Schufa-Entscheidung gesprochen haben. Auch da können wir an das anknüpfen, was letzte Woche gesagt wurde. Der Bundesverfassungsrichter Heinrich Amadeus Wolf sagte ganz deutlich, der Europäische Gerichtshof hat die maßgebliche Rolle beim Verständnis des Datenschutzrechts Und das spiegelt sich auch in unserem Podcast wieder.
Und jede einzelne dieser Entscheidungen, die du jetzt aufgezählt hast, also die beiden Entscheidungen aus Mai zu Artikel 15 und dann Österreichische Post zum Artikel 82, die Entscheidung zu den Protokolldaten, die an den und elektronische Patientenakte, die beide auch zu 15 waren und die dann zu Bußgeldern, also das sind erstmal die drei großen Themen ja des Datenschutzes, die größten Themen, die Bußgelder, dann der Schadensersatz, dort eigentlich auch nur der immaterielle Schadensersatz, also was ist immaterieller Schadensersatz, und dann Auskunftskopie, die drei großen Streitthemen. Zu allen Themen hat der EuGH eigentlich so entschieden, wie ich es vorhin gesagt habe, bei der Schufa, also er hat immer die strengere Auslegung der DSGVO gewählt. Das ist jetzt ein bisschen vergröbert und ich wüsste die kleinen Einschränkungen schon zu nennen, aber im Großen und Ganzen ist da eine ziemlich klare Linie zu erkennen, for better or worse, die da aus Luxemburg kommt. Wir haben ein bisschen über Informationsfreiheit gesprochen. Das wünsche ich mir, dass wir das nächstes Jahr noch mehr tun. Das haben wir in den Folgen 28 und 48 gehabt. Letzteres dann auch dank, ich sag mal, Zuarbeit von Frag den Staat.
So ist es. Und wir werden eine der ersten Folgen im neuen Jahr damit bestreiten, dass wir uns über aktuelle Entwicklung der Informationsfreiheit austauschen, lieber Nico. Die Kolleginnen und Kollegen von Frag den Staat haben uns wieder mit neuen Entscheidungen und neuen Verfahrensinformationen versehen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir uns im Januar auch darum wieder kümmern werden.
Das ist also das Weihnachtsgeschenk, was du mir angekündigt hast, ja?
Das ist eines der vielen, ja.
Ja, und bevor wir dann vielleicht nochmal dann ganz am Schluss unsere Blicke nach Karlsruhe zum Thema machen, vielleicht ganz kurz noch ein Hinweis von mir. Drei Folgen, die mir persönlich ganz besonders am Herzen gelegen haben, auf die ich nur noch einmal hinweisen möchte, ist die Folge 33 mit Helene Bobrowski, bis vor ganz kurzem mittlerweile gewechselt, war sie bei der FAZ als Politkorrespondentin, als Journalistin, aber auch menschlich eine meiner Lieblingsjournalistinnen, mit der ich ein ganz munteres Gespräch geführt habe über das Buch, das sie geschrieben hat, zur Fehlerkultur in der Politik. Ganz, ganz tolles Buch, das ich auch nach wie vor so allen empfehlen kann. Dann ist Uwe Wesel gestorben dieses Jahr, den ich sehr bewundert habe, von dem ich viel gelernt habe. Und in der Folge 44 haben wir dem Andenken an Uwe Wesel gewidmet. Und dann gibt es eine Folge, die viel gehört worden ist und auf die ich auch viel angesprochen worden bin. Das ist ein Interview mit Felix Hanschmann, Professor in Hamburg, wo es um den Habitus von Juristen geht, wo es darum geht, also dass doch warum es sich so verhält, dass Juristen, Juristinnen, die Migrationshintergrund haben, die nicht heterosexuell sind oder die vielleicht auch nicht aus einer bürgerlichen Familie, Elternhaus stammen, dass die nach wie vor doch an einer mangelhaften Sichtbarkeit leiden. Ein sehr, sehr kompliziertes, aber sehr wichtiges Thema, mit Felix Hanschmann in Folge 47 gesprochen habe. Und ja, das sind dann drei, ich will nicht überhaupt nicht meine Lieblingsfolgen, so will ich das gar nicht nennen, aber es sind einfach drei Folgen, die mir besonders auch haften geblieben sind und die ich in diesem kleinen Jahresrückblick einmal unterbringen wollte. Und dann bleibt zum Schluss nur noch Karlsruhe, oder Stefan?
Ja, ganz eindeutig. Wir haben uns ja eben nicht nur die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit vorgenommen, sondern immer auch die verfassungsrechtliche Ebene, auch rechtsstaatliche Entwicklung, die wir in den Blick nehmen wollten. Und das haben wir sehr, sehr umfangreich getan. Angefangen bei der Folge 19, wo wir uns, wie auch in späteren Folgen, damit beschäftigt haben, auch durchaus kritisch damit beschäftigt haben, dass Karlsruhe in der Annahmepraxis bei Verfassungsbeschwerden ja kreativ wird und immer neue Zugangshürden aufbaut, die auch zum Teil wirklich nicht mehr gut zu begründen sind. Ich glaube, ich kann für uns beide sagen, Nico, dass wir natürlich das Bundesverfassungsgericht in seiner Rolle absolut respektieren und auch schätzen und dass, wenn wir da Kritik üben, dass das auch immer aus einer sehr verbundenen Position heraus geschieht. Trotzdem, man muss sehr, sehr aufpassen, dass dieses hohe Ansehen, dass das Karlsruhe hat und die wichtige Aufgabe, die sie ja in vielen Fällen auch durchaus kraftvoll ausgefüllt haben, dass das auch immer wieder mit einem Feedback versehen wird. Und da leisten wir unseren Beitrag und finden zum Teil auch klare Worte. Wir machen das in sehr vielen unterschiedlichen Fällen, häufig kritisch, was zum Beispiel auch Fragen der Befangenheit oder der Vorbefassung angeht. Wir machen das auch positiv. Ich erinnere mich dran, vor wenigen Folgen haben wir uns vor dem Hintergrund der BKA-Gesetze, die in Karlsruhe zur Entscheidung anstehen, positiv auseinandergesetzt mit einem Befangenheitshinweis des Richters Heinrich Wolf an den eigenen Senat, was wir, glaube ich, auch zu Recht als vorbildlich und transparent eingeordnet haben. Du hattest ein sehr interessantes Gespräch mit Frau Professor Lübbe-Wolf, der ehemaligen Verfassungsrichterin. Und natürlich muss ich nur noch mal ins Gedächtnis rufen, unsere letzte Folge, die auch sehr schön angenommen wurde von der Resonanz her, wo wir eine ganze Folge der Volkszählungsentscheidung gewidmet haben. Auch da ging es natürlich um die Frage, wie hat sich die Position, die Rolle und der Ruf des Bundesverfassungsgerichts in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Und auch das war eine interessante Rückmeldung, die wir letzte Woche bekommen haben von, ich meine, es wäre Dieter Grimm gewesen, der darauf hingewiesen hat, wie wichtig die Volkszählungsentscheidung in der Wahrnehmung von Karlsruhe, auch in der Selbstwahrnehmung doch tatsächlich gewesen ist, dass da Karlsruhe mit seinen sehr guten, sehr interessanten, sehr bürgerfreundlichen und bürgerrechtsoffenen Ruf mitbegründet hat in der Volkszählungsentscheidung.
Genau, das ist ja ein Thema der Geschichte und der Wirkungsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts. Darüber habe ich mich in Folge 37 mit Professor Grimm unterhalten, zur Erinnerung für diejenigen, die das nicht sofort parat haben. Professor Grimm war von, ich hoffe, ich sag's richtig, also hat jedenfalls 12 Jahre lang im Bundesverfassungsgericht gewirkt.
So 87 bis 99
hätte ich auch gesagt, ja, könnte sein, ja. 87, stimmt, es war dann endete noch in den 90er Jahren, 87 bis 99 durfte hinhauen, genau, war er dort. Und ist ein Kenner wie kein Zweiter der ganzen Geschichte und Wirkungsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts. Und für den ist das Volkszählungsurteil ein Wendepunkt gewesen. Das macht auch, leuchtet einem auch einen sofort ein, wenn er das erklärt, mit dem man sich dann auch viele Freunde gemacht hat seinerzeit. Und ohne jetzt in die Sache hereingehen zu wollen, muss man halt schon auch, also wenn man weiß, dass es mal einen Wendepunkt gegeben hat, dann weiß man ja auch, dass es auch wieder Wendepunkte in die andere Richtung geben könnte und vielleicht ja sogar in der Vergangenheit schon gegeben hat. Und da tut es sicherlich gut, gerade wenn man also von der Bedeutung des Gerichts überzeugt ist und auch seine Hochachtung für viele wegweisende Entscheidungen, nicht nur das Volkszählungsurteil, hat, dann muss man natürlich kritisch hinschauen. Und deswegen haben wir uns auch, es gab auch Folge 38, haben wir uns mit der Abschiedsrede der Richterin Beer befasst, in einer anderen Folge mit der Abschiedsrede des Richters Pauli. Und, ja, da haben wir auch durchaus das eine oder andere kritisch anzumerken gehabt. Und Folge 36, um das Bild noch abzurunden, haben wir uns mit einem Aufsatz des jetzigen Verfassungsrichters Eifert und einem weiteren Aufsatz, ganz anderen Aufsatz des früheren Verfassungsrichters Ferdinand Kirchhoff unterhalten. Und in Folge 45 Mitarbeiter des Berichterstatters in Sache Bundesnotbremse. Tobias Mast hat einen sehr aufschlussreichen Aufsatz zur Bundesnotbremse geschrieben, über den wir uns in Folge 45 unterhalten haben. Und dann zum Klimabeschluss hat nicht kein geringerer als wiederum der Berichterstatter des Verfahrens, nämlich Josef Christ, auch einen Aufsatz geschrieben in derselben Folge 45. Haben wir auch darüber uns unterhalten. Solche Aufsätze lassen natürlich immer auch dann oder gewähren einem auch Einblicke in das Denken, was hinter den Entscheidungen steckt. Deswegen schauen wir die uns immer mit besonderem Interesse an, wenn wir sie auch jetzt nicht jedes Mal besprechen, wenn wir irgendwo einen Aufsatz eines Karlsruher oder früheren Karlsruher Richters sehen. Jo, haben wir was vergessen, was wir noch besonders betonen sollten aus dem Jahre?
Ich glaube nicht, Nico. Wir können höchstens noch mal betonen, also ich kann das jedenfalls, wie viel Spaß das macht, wie interessant das ist, was wir hier tun, wie anregend das ist. Klar, es ist auch immer natürlich mit Aufwand verbunden und mit Vorarbeit und mit Reinlesen und auch mit dem Zusammenfinden unterschiedlicher Blickwinkel, aber mir macht das sehr große Freude. Und insofern bin ich gespannt, was uns im Jahr 2024 über den Weg läuft und worüber wir uns da auseinandersetzen können, lieber Nico.
Genau, ich hoffe, dass es nicht nur uns beiden Freude macht. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu wenig. Sollte es ZuhörerInnen oder Zuhörer geben, denen es Freude macht, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn man uns schreibt, wenn man etwas Kritisches anzumerken hat und sagt, also das geht mir auf die Nerven oder warum macht ihr denn nie was zu Thema X, dann gilt natürlich genau dasselbe. Ja, jede Resonanz zeigt einem immer, dass einem noch jemand zuhört und dann bestärkt einen darin, dass man das macht, was wir hier machen. Und in diesem Sinne freuen wir uns dann auch wieder auf ein neues Vollhäuser Rechtsstaatsjahr 2024.
Ciao.
In diesem Sinne, ja, Schluss mit diesem Jahr, Schluss mit diesem Podcast und allen eine gute Ankunft im neuen Jahr.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.